Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr wöchentlicher Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Geldregen für Deutschlands Aktionäre. Im Mai und Juni erreicht die Hauptversammlungssaison ihren Höhepunkt und damit auch die Dividendensaison. Mehr als 250 deutsche Unternehmen überweisen rund 42 Milliarden Euro an ihre Aktionäre. Wie wichtig ist die Dividende für den Anlageerfolg? Welche Warnsignale gibt es mit Blick auf Kürzungen und die aktuellen Ausschüttungsquoten? Mit Uli Stephan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank, ziehe ich jetzt eine Zwischenbilanz der deutschen und europäischen Dividendensaison. Mein Name ist Jessica Schwarzer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Perspektiven to go. Analysten unterstreichen ja immer wieder die Bedeutung nachhaltiger Dividendenkontinuität, eben auch für den langfristigen Gesamtertrag von Aktien. Warum ist die Dividende so wichtig?
Die Dividende macht von der Gesamtperformance der Aktien fast 50% aus. Zumindest in Europa, in Amerika ist das ein bisschen anders, weil die Dividende nicht ganz so eine große Rolle spielt. Aber in Europa macht sie eben einen großen Teil der Gesamtperformance aus und deshalb ist sie auch für Anleger sehr wichtig. Abgesehen davon, dass Anleger Dividenden oft gerne mögen, weil sie nun mal einen kontinuierlichen Zahlungsstrom dann erhalten können.
Das kann man ja ganz gut auch am DAX ablesen, der ja ein Performance-Index ist, wenn man ihn mit seinem Kursindex vergleicht.
Absolut, also dann tun sich Welten auf, dann steht der Performance-Index praktisch doppelt so hoch.
In den die Dividenden ja reinvestiert werden, rechnerisch?
Genau, exakt, in denen sie rechnerisch reinvestiert werden im Vergleich zum Preisindex, wo es das eben dann nicht der Fall ist. Und da sieht man wirklich die Bedeutung der Dividenden für die europäischen und eben auch für die deutschen Aktien.
Aber als Privatanleger habe ich ja diesen Effekten oder profitiere von diesem Effekt, wenn ich auch wirklich die Dividende reinvestiere, oder?
Ja, natürlich. Also der DAX tut das eben und dann hat man einen Zinseszinseffekt, den man natürlich nicht hat, wenn man das Geld nimmt und aufisst oder verkonsumiert. Aber gut, das ist natürlich immer individuelle Präferenz, da will ich auch keinem zu nahe treten, was man da machen möchte. Unterm Strich, wie gesagt, ist die Dividende wichtig für die Gesamtperformance und Anleger mögen sie in der Regel, weil sie eben eine kontinuierliche Ausschüttung bedeutet und weil man dann das Gefühl hat, von seinem investierten Geld kriege ich schon mal einen Teil zurück.
Aber Privatanleger schauen ja oft nur auf ihren Depotauszug, sehen dann nur ihren Gewinn oder Verlust mit einer Position, mit einer Aktie und vergessen ja gerne, dass sie auch noch Dividende bekommen haben, die ja auch zur Rendite gehört.
Das liegt dann daran, wie man die Depotauszüge bzw. die Berichte darüber gestaltet und ob man es mit einfließen lässt oder nicht. Manche Anbieter tun das, andere nicht. Aber in jedem Falle sollten Anleger das berücksichtigen bei der Gesamtbetrachtung ihres Portfolios, dass es möglicherweise eine Dividende gegeben hat und auch in welcher Größenordnung sie gegeben hat.
Wie wichtig so diese oder die Ausschüttungen sind, zeigt auch eine aktuelle Dividendenstudie von Dividendenadel, den Aktionärschützern vom DSW und der FOM. Und da sieht man zum Beispiel, dass ein jährlich gleichgewichtetes Portfolio aus dem DAX, MDAX, SDAX und TecDAX-Firmen, die zuletzt, also im vergangenen Jahr, eine Dividende gezahlt haben, dass sich so ein Portfolio seit März 2003, inklusive reinvestierter Dividenden natürlich, verneunfacht hat. Wenn ich aber mir die Gesamtheit der Nichtzahler, also die immer im vergangenen Jahr nicht gezahlt habe, anschaue, dann ist so ein Portfolio zwar auch um 300% angestiegen, aber das ist natürlich ein deutlicher Unterschied. Also da sieht man es dann wirklich, wie extrem der Faktor Dividende ist.
Ja, die Frage ist ja, warum dann Dividende gezahlt wird und warum sie nicht gezahlt wird, beziehungsweise woraus sie bezahlt wird. Das sind auch wichtige Kriterien, die man immer berücksichtigen sollte. Dividendenzahlungen bei Unternehmen, die wirklich auch ausreichenden Cashflow haben, sind dann ein gesundes Zeichen. Den Unternehmen geht's gut, sie haben ein gutes Geschäftsmodell, sie machen Ertrag und können den dann eben auch an die Aktionäre weiterreichen. Problematischer wird es schon, wenn die Unternehmen ihre Dividende zahlen aus der Substanz heraus, also wenn der Cashflow nicht reichen sollte und man das dann ausgleicht, das wird durchaus kritisch gesehen, weil man dann eben auch nicht mehr das Geld hat, um zu investieren. Und wenn Unternehmen eben Schwierigkeiten haben, wenn sie ihr Geld zusammenhalten müssen für andere Dinge, dann ist das sicherlich auch nicht ein gutes Zeichen, es sei denn, man investiert jetzt gerade mal ein großes Investitionsvorhaben. Also insofern lohnt sich da auch oft der Blick nochmal auf die einzelnen Werte und Unternehmen und wie sie denn mit dem Thema umgehen. Aber per se ist sicherlich Dividendenzahlung dann eher ein Zeichen, dass das Unternehmen gut dasteht und keine Dividendenzahlung. Dann fragt man dann, warum ist das denn so? Weil Europa nun mal eine Tradition in Dividendenzahlungen hat. In den USA ist das ganz anders.
Und man sieht eben auch, die Investoren gucken da sehr genau hin. Das sieht man eben auch an der Performance dieser Nichtzahler im Gegensatz zu den Zahlern.
Ich glaube, am schlimmsten ist es tatsächlich für die Unternehmen, die die Dividende kürzen oder ganz streichen. Also das hat oft verheerende Folgen dann für die Kurse auch, weil das natürlich signalisiert, mir geht es jetzt gerade nicht so gut. Wie gesagt, wenn man das aus Investitionsgründen macht, kann man das alles immer begründen. Aber wenn man es daraus macht, weil gerade die geschäftliche Entwicklung nicht so gut ist, dann ist das eben oft auch verbunden mit entsprechenden Einbußen auf der Kursseite.
Die Dividendenadelstudie ist überschrieben mit Bestmarken und Bremsspuren. Eine Bremsspur ist eben ganz klar, dass es in diesem Jahr weniger Anhebungen gegeben hat und eben auch mehr Kürzungen. Da haben wir schon so ein paar Warnsignale gesehen am Markt.
Ja, wundert mich jetzt nicht wirklich vor dem Hintergrund, dass die volkswirtschaftlichen Prognosen nach unten korrigiert worden sind, dass die Gewinnprognosen nach unten korrigiert worden sind, dass wir möglicherweise im ersten Quartal um die Null, wahrscheinlich sogar negativ sind in den Unternehmensgewinnen, auch in Europa, dass dann einige Unternehmen sagen, vor dem Hintergrund wollen wir jetzt mal nicht zu großzügig ausschütten, kann man nachvollziehen. Und insofern ist das, glaube ich, dem allgemeinen Umfeld im Moment geschuldet. Und ja, wenn wir keine Rezession kriegen und die Dinge sich erholen sollten, wovon wir ausgehen, dann sollte sich das auch wieder erledigen im nächsten Jahr.
Aber wir haben jetzt schon gesehen in diesem Jahr, dass sich der Anteil der stagnierenden Ausschüttungen und eben Kürzungen und ganz komplette Ausfälle wirklich auf ein Drittel in der ganzen DAX-Familie verdoppelt hat. Das ist schon viel, oder?
Naja, das ist natürlich viel und wir haben eben ein paar Sektoren, die besonders betroffen sind.
Auto zum Beispiel?
Kennen wir ja die Sektoren und insofern haben die natürlich auch sehr spezifische Themen, die sie bearbeiten müssen. Und dann kann man ja an der einen oder anderen Stelle auch verstehen, dass hier das Geld im Moment zusammengehalten wird und eben nicht ausgeschüttet wird.
Trotzdem haben wir aber insgesamt bei allen deutschen Aktiengesellschaften auch dieses Jahr wieder einen Rekord. Und die schütten mehr als 57 Milliarden Euro aus. Das ist ein Plus von 6,6. Das ist ja schon klasse, oder?
Ja, wie gesagt, also es gibt eine große Tradition und die Unternehmen, die hier ausschütten, haben offensichtlich dann auch die Cashflows dahinter. Man muss nochmal im Einzelnen angucken, ob und wie was aus der Substanz dann ausgeschüttet werden sollte. Aber der deutsche Aktienindex hat eine relativ hohe Dividendenrendite, auch traditionell. Das ist jetzt, diese Rekordausschüttungen sind eben ein Zeichen davon.
Wie wichtig sind denn so Erhöhungen und Rekorde für Investoren?
Also auf Rekorde würde man jetzt nicht unbedingt gucken, man würde schon sehr differenziert in die einzelnen Aktien hineingucken, auf die Geschäftsmodelle, auf die Lage eben des einzelnen Unternehmens. Ich glaube, auf Rekorde in der Breite im Durchschnitt kommt es dann am Ende nicht an, weil man, wie gesagt, sehr viel genauer in die Zahlen und in die Unternehmen hineinguckt.
Wir hatten vorhin schon mal angesprochen, dass wirklich viele Unternehmen mittlerweile auch aus der Substanz zahlen, also schütten quasi trotz Verlust aus. Das wird ja häufig auch kritisiert. Warum tun die es trotzdem?
Ja, weil sie eine Kontinuität in der Dividende behalten wollen und signalisieren wollen, offensichtlich, dass der nicht vorhandene Cashflow nur temporär ist.
Also alles wird gut.
Alles wird gut, genau. In Amerika kann man sich ja auch angucken, haben sich viele Unternehmen ja verschuldet am Kapitalmarkt, haben also Anleihen verkauft, um das Geld dann zu nehmen, um es in Form von Dividenden auszuschütten oder Aktien dafür zurückzukaufen. Soweit sind wir in Europa noch nicht, zumindest nicht so weit wie in den USA. Aber Unternehmen versuchen eben da, ihre gesamte Kapitalstruktur auch ein Stück weit zu optimieren. Und deswegen ist der Blick nochmal in die einzelnen Titel und die Beweggründe dann umso wichtiger.
Gibt es Branchen, die ich mir als Anleger, der Wert auf Ausschüttungen legt, besonders angucken sollte, die traditionell besonders viel ausschütten?
Ja, wir haben ja typischerweise dann diejenigen, die auch als Value gelten oder als besonders defensiv, die eben ein sehr stabiles Geschäftsmodell haben, egal wo der Konjunkturzyklus gerade hinläuft, die ihre Geschäftsbasis finden. Und das sind meistens die, die eben auch eine sehr stabile Dividendenzahlung über viele Jahre haben.
Was wäre das, so Konsumgüter?
Das sind Versorger, wenn sie nicht gerade eine Energiewende haben. Das sind Pharmawerte mitunter, das sind Nahrungsmittelwerte, die hier in den Bereich zählen und so weiter und so fort. Also all das, wie gesagt, was man für den täglichen Gebrauch ohnehin benötigt, auch wenn die Konjunktur gerade mal nicht so richtig gut läuft.
Wenn man sich die Anzahl der ausschüttenden Unternehmen anschaut, fällt auf, bei Technologieunternehmen zum Beispiel, es ist nur jedes zweite Unternehmen, was überhaupt eine Dividende zahlt. Liegt das auch daran, dass das sehr investitionsintensive und forschungsintensive Unternehmen teilweise sind?
Das ist sicherlich richtig. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, in Europa, in Deutschland gibt es gar nicht so viele Technologiewerte, die hier in dieser Größenordnung vorhanden sind, börsennotiert. In Amerika gibt es sehr viel mehr und die glänzen eben vor allen Dingen durch Aktienrückkäufe. Also das ist einfach eine andere Vorgehensweise in den USA. Und daran liegt das in Europa. Aber sicherlich wird in der Technologie auch sehr, sehr viel investiert. Die Entwicklungen sind rasend schnell. Man muss da immer dabei sein. Das, was im Grunde jetzt die Automobilindustrie auch ein Stück weit aufholen muss, Richtung selbstfahrende Autos, E-Mobilität etc. pp., da ist die Technologie eigentlich permanent dabei, zu investieren, zu forschen. Immaterielle Vermögensgegenstände werden hier immer wichtiger. Und das sieht man dann vor allen Dingen bei der Technologie.
Gehen wir mal weg aus Europa und blicken in die USA. Du hast es schon erwähnt, die haben da eine etwas andere Dividendenkultur, wenn man es mal so nennen will. Da sind ja häufig eher Aktienrückkäufe ein Thema. Woran liegt das?
Ich glaube, das sind steuerliche Komponenten vor allen Dingen, die dafür geltend gemacht werden. Aber ich glaube, es ist auch einfach eine Form von Tradition. In den USA ist man sehr viel kapitalmarktaffiner. Da sparen die Leute auch für ihre Altersvorsorge schon sehr viel früher in Aktien und am Kapitalmarkt. In Europa ist dann doch das Spardenken ausgeprägter und insofern ist eben ähnlich wie bei Bonds oder bei Anleihen dann eben die Zinszahlung, auch die Dividendenzahlung vielen Investoren schlichtweg wichtig. Jetzt würde ich nicht dazu neigen, ich glaube, das ist ein Fehler, wenn manche dann sprechen, dass die Dividendentitel heute die besseren Anleihen sind.
Oh Gott.
Weil sie dann die Volatilität am Ende doch noch größer ist. Aber man hört das ja schon mal.
Stichwort, Dividenden sind die neuen Zinsen.
Genau, weil wir in einer Niedrigzinswelt leben. Und das ist in den USA eben im Grundsatz anders. Da denkt man sehr viel Kapitalmarkt näher und deswegen über Aktienrückkäufe, die in diesem Jahr möglicherweise bis zu 1 Billion US-Dollar groß werden könnten. Also das ist schon eine gewaltige Summe für den S&P 500.
Was mir auch immer auffällt, wenn man US-Aktien im Depot hat, man bekommt viel häufiger Dividenden. Bei uns wird in der Regel einmal im Jahr gezahlt. Bei den Amerikanern ist es ja manchmal halbjährlich, manchmal quartalsweise. Das ist ja für Privatanleger irgendwie auch sehr ungewohnt für Europäische, für Deutsche.
Das macht es auch manchmal schwierig für deutsche Europäer in diesen Märkten zu investieren. Also man erlebt das auch zum Teil in Großbritannien und auch in Holland sogar, dass da mehrjährig Dividenden gezahlt werden. Wenn man dann noch manchmal über Quellensteuer und all diese Dinge, dann wird der Aufwand dann doch relativ groß bei diesen Dividendenzahlungen. Insofern muss man auch mal gucken, wie man denn dann investieren will in diesen Märkten. Aber ja, das ist, glaube ich, auch eher eine Traditionsfrage, als dass man das wirklich rational begründen könnte, warum das so sein muss, dass viele amerikanische Unternehmen eben halbjährlich oder sogar quartalsweise ihre Dividenden zahlen.
Apropos Aufwand, es ist ja nicht nur, dass man das verwalten muss im Zweifel dann und diese steuerlich geltend machen muss, man muss ja auch erstmal die Aktien auswählen, in die man investieren will. Würdest du als Privatanleger eher auf Einzeltitel setzen beim Thema Dividende oder würdest du es als lieber den Profis überlassen? Sprich Fonds, ETFs.
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, weil es natürlich insgesamt von der Größenordnung der Anlage abhängt. Wenn ich nur sehr kleine Beträge zu investieren habe, mir zur Verfügung stehen.
Also 5.000 oder 10.000 Euro?
Dann zum Beispiel, dann glaube ich, muss man ja schon in einige Titel investieren, um auch einen gewissen Diversifikationseffekt zu haben. Dann macht es wahrscheinlich Sinn, sich stärker mit Fonds zu beschäftigen. Wenn man in einer größeren Volumen investiert, kann man das sicherlich auch über Einzeltitel tun. Dann muss man sich die Frage stellen, will ich mir selbst die Mühe machen, hier reinzugucken? Weil wie gesagt, es ist nicht so, dass man den Fehler darf man wirklich nicht machen, dass man einfach nur guckt, was ist historisch denn die größte Dividende gewesen, die höchste Dividendenrendite und dann dort investieren, sondern sie muss eben auch nachhaltig sein, sie darf nicht aus der Substanz kommen. Und deswegen hilft einem nicht nur der Blick zurück, der gibt einem eine erste Indikation vielleicht, aber man muss eben auch das Geschäftsmodell nach vorne bewerten können. Und wenn man das nicht die Mühe scheut als Privatanleger, das nicht machen möchte, dann bietet es sich natürlich an, auf entsprechende Fonds zu setzen, die übrigens auch einen sehr, sehr guten Track Record, also eine Performance in der Vergangenheit erzielt haben.
Wann ist denn der beste Zeitpunkt, in ausschüttungsstarke Titel zu investieren? Kurz vor der Dividendensaison, direkt danach?
Na, es ist ja meistens so, dass die Dividendentitel dann einen Dividendenabschlag bekommen am Tag, an dem die Dividende gezahlt wird, sollte der Kurs rein theoretisch exakt um den Dividendenbeitrag dann sinken. Manchmal tut er das nicht ganz, sondern fällt etwas mehr oder etwas weniger. Insofern ist da, glaube ich, schwierig, darauf jetzt genau um den Dividendenzeitpunkt herum zu setzen. Ich glaube, man sollte sich grundsätzlich überlegen, wie viel Risiko will ich gehen, wie ist mein Anlagehorizont und dann investieren und es nicht so sehr von der Fragestellung abhängig machen, wann denn jetzt die Dividenden gezahlt werden.
Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
Aber sehr gern.